Ich möchte den Faden gleich aufnehmen, wenn wir jetzt so dem Herrn begegnet sind im Lobpreis. Denk doch mal ganz kurz darüber nach, wovon wird dein Leben geprägt? Von vergangenen oder gegenwärtigen Lasten? Oder von Perspektive? Zum Beispiel von einem Schulabschluss oder einer abgegebenen Doktorarbeit, ein Ausbildungsabschluss oder sonst ein beruflicher Einschnitt oder eine Pensionierung. Wovon wird dein Leben geprägt? Und da dürfen wir uns heute ganz neu, heute Morgen, ausrichten auf eine ganz fantastische Perspektive, die tatsächlich schon hier und jetzt unser Leben nicht nur prägen kann, sondern prägen sollte. Wir feiern ja heute Abendmahl und ein wesentlicher Teil des Abendmahls ist nicht nur der Gemeinschaftsaspekt, wir mit dem Herrn, auch dieses Wir, seine Gemeinde feiert mit ihrem Herrn das Abendmahl, sondern wir wissen ja, dass wir damit seinen Tod verkündigen, bis er wiederkommt, seinen Tod und seine Wiederkunft. Und ich glaube, es tut uns gut, immer wieder mal uns das ins Gedächtnis zu rufen, dass Jesus ja tatsächlich wiederkommt. Das verlieren wir, jedenfalls ich, vielleicht geht es auch nur mir so, wahnsinnig schnell aus den Augen. Und lass uns darauf mal einen Fokus setzen heute Morgen und von dieser Perspektive überlegen, wie denn unser Leben dann aussieht, wenn wir vielleicht erwarten könnten, dass er morgen wiederkäme. Ich lese euch mal einen Abschnitt aus dem 1. Thessalonicher Brief. Das war nämlich offensichtlich, da gehe ich nachher noch ein bisschen genauer drauf ein, die Frage der Thessalonicher, wie das denn so vor sich gehen wird. Wie wahrscheinlich auch unsere Frage das heute immer noch ist, aber braucht keine Angst zu haben, ihr kriegt da keine Antwort drauf heute Morgen. Es geht um diesen Gedanken, Jesus kommt wieder. Und das ist ein Meilenstein, hoffentlich in jedem Leben von uns, an dem ich mich orientiere, nachdem ich mein Leben ausrichte. 1. Thessalonicher 4, erstmal die Verse 16 und 17 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Paulus schreibt, der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelsfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. In Kapitel 5, Vers 1 schreibt er dann, ganz wichtig auch für uns, zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignisse braucht man euch nichts zu schreiben. Ihr Lieben, ihr wisst selbst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Vers 4, ihr aber lebt nicht in der Finsternis und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid ja Menschen, Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis, übersetzt Luther. Ihr alle seid Menschen des Lichts und Kinder des Tages. Euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Wer schläft, schläft in der Nacht, und wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden, das Heil zu erlangen, drückt Luther es aus, und nicht dazu, im Gericht verurteilt zu werden. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben, ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Soweit dieser Abschnitt. Ein paar Gedanken kurz zu diesem Thessalonicher Brief. Ihr merkt schon, mit großer Intensität betont Paulus diese Aussage, dass wie nach seiner Erkenntnis ausdrücklich das vor sich gehen mag. Und da möchte ich ausdrücklich dazu sagen, dass es heute Morgen nicht darum geht, die verschiedenen Aussagen und Passagen der Bibel aus den Evangelien, aus der Apostelgeschichte oder beziehungsweise den Briefen und der Offenbarung jetzt abzuwägen, wie denn genau und zu welchen Zeitpunkten welche Phasen der Verherrlichung Jesu geschehen. Das muss sehr sorgfältig interpretiert werden, und wer behauptet, er weiß es jetzt, wie es geht, der weiß es ganz sicher nicht. Das ist immer noch ganz stark, würde ich mal sagen, geheimnisvoll, jetzt nicht im Sinne von geheimnisvoll, aber so, dass immerhin Jesus selber sagt, nicht mal der Sohn weiß, wann das geschehen wird, sondern allein der Vater weiß es. Also darauf möchte ich gar keinen Fokus setzen. Aber dieser Brief an die Thessalonicher war offensichtlich eine Antwort an eine Frage: Wie wird das geschehen? Wann wird es geschehen? Und was ist mit den Toten? Was ist mit denen, die jetzt schon vergeblich gewartet haben, darüber schon gestorben sind? Ihr müsst wissen, die Thessalonicher waren eine Gemeinde, eine junge Gemeinde, die in, wie alle jungen Gemeinden zu der Zeit, in einer ganz starken Naherwartung lebten. Das gehörte für die dazu. Diese Briefe sind etwa so 50, 60 nach Christus geschrieben, und so etwa 20, 30 Jahre, nachdem Jesus nicht mehr auf der Erde war, war das ja eine Sache, noch diese Naherwartung ganz stark auf dem Herzen zu haben. Das ist übrigens ja dann für uns nochmal ein anderes Paar Schuhe, etwa 2000 Jahre später. Es war für diese Gemeinden bezeichnend, dass sie sozusagen jeden Tag damit rechneten, dass Jesus wiederkommt, denn das hatte er ja gesagt. Kurz ein bisschen zur Geschichte. Paulus war auf seiner zweiten Missionsreise durch Kleinasien. In einer Vision folgt er einer, durch eine Vision folgt er einer Anweisung: Komm herüber zu uns, nämlich nach Mazedonien. So kam das Evangelium nach Europa. Das war eine besondere innere Wachsamkeit von Paulus. An dieser Stelle sagt er nämlich irgendwann mal, er wäre eigentlich lieber in das östliche Kleinasien weitergegangen und hätte da das Evangelium verbreitet. Und da waren ihm die Türen verschlossen, wie er das selbst beschreibt. Stattdessen hat er in einer Vision diesen Eindruck, dass ein Mann zu ihm sagt: Komm herüber nach Philippi, um dann Europa mit Gemeinden zu versorgen und zu evangelisieren. In Thessalonich, das ist heute Saloniki, und Beröa nahmen die Heiden, bezeugt uns die Apostelgeschichte, das Evangelium freudig auf. Die waren ganz Feuer und Flamme. Da war ganz viel fruchtbarer Boden, ganz viel Begeisterung. Das war gar nicht so schwierig. Die werden aber von den Juden ganz aggressiv bedrängt. Paulus wird auf dieser Reise richtig nach Athen gejagt, über Korinth. Ja, er kommt gerade noch weg aus diesen Städten und lässt die Gemeinden zurück, so in ihrem ganz jungen Aufbau, deswegen unter anderem auch dieser Brief. Er hört nämlich von Timotheus, von den Bedrängnissen der Christen in Saloniki, und schreibt diese seelsorgerlichen Briefe, diese beiden ersten und zweiten Thessalonicher, als Auferbauung. So, das müssen wir verstehen in der grundsätzlichen Aussage dieses Briefes, wozu er eigentlich geschrieben war und wozu er eigentlich gedacht war. Das Kommen Jesu, was so ein wichtiges Kapitel in diesem Brief ist, wird also zum Trost, um Verfolgung und Versuchungen standzuhalten, ausgesprochen und deswegen so stark und intensiv betont. Ist auch immer ganz wichtig, wenn wir in den Briefen lesen, müssen wir uns ja klar machen, dass es im Grunde genommen eine Hälfte eines Dialogs, die wir da lesen. Paulus nimmt das oft auf und sagt: Zu eurer Frage möchte ich euch sagen. So macht er das auch hier, indem er über das Kommen Jesu schreibt. Ja, deswegen ist es so wichtig, ganz genau hinzugucken, was hat den Leuten das damals gesagt, was sagt es dann uns. Die Perspektive der Wiederkunft Jesu war im Neuen Testament zu ganz frühen Zeiten, als das Evangelium sich anfing auszubreiten, extrem gegenwärtig, sagte ich gerade schon, auch in diesen Gemeinden. Von der Wassertaufe wird in 7 Briefen 19 Mal geschrieben, vom Abendmahl, das findet nur 5-mal Erwähnung. Die Lehre aber von der Wiederkunft Christi wird 318 Mal in jedem Buch des Neuen Testaments erwähnt, mit Ausnahme vom Philemonbrief und dem 3. Johannesbrief. Das sind persönliche Briefe. 318 Mal in jedem Buch des Neuen Testaments zu finden. Dankeschön. Für die Thessalonicher war die Perspektive so nah, dass Paulus sie zum Arbeiten ermahnen musste, weil die dachten, das lohnt sich gar nicht mehr. Wir brauchen gar nichts mehr anzufangen. so im Vorlauf des Briefes. Und auch in dem letzten Grußwort schreibt er: Weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Schwachen, ermutigt die Kleinmütigen. Das ist schon nachdenkenswert. Ich weiß nicht, wie es uns heute so geht. Gut, wir sind auch 2000 Jahre später, da kann einem der Arm schon mal ein bisschen lahm werden, wenn wir warten. Wie geht's dir denn heute Morgen damit, mit dieser Perspektive? Manche haben sie vielleicht tatsächlich auch wach in sich, in ihren Gedanken. Manche erinnert sich, ach ja, stimmt ja. Und mancher denkt, wie geht's dir heute Morgen damit? Was sagt uns denn überhaupt dieser Brief? Also als allererstes sagt uns der Brief mal: Jesus kommt wieder. Er kommt wieder, genau so, wie er das gesagt hat. Nach unserem Text, und das ist hier tatsächlich ein spezieller Abschnitt, ganz speziell für seine Gemeinde. Paulus beschreibt das, was ihm offensichtlich der Heilige Geist offenbart hat, wie sich die Dinge ereignen werden. Es geht um die Entrückung. Jesus kommt wieder für seine Gemeinde. Es ist keine Festlegung auf Art und Stunde. Niemand weiß es genau. Tatsache ist, er kommt wieder, so wie er gesagt hat. Ich will wiederkommen, euch zu mir nehmen, sagt er in Johannes 14, Vers 3, damit ihr seid, wo ich bin. Und daran sehen wir auch so eine Herzensverbindung. Er sagt nicht irgendwie so amtlich bestätigt, ich werde, ja, das wird so geschehen, ich werde das so machen, ja, muss ja so sein, ihr seid ja dann, wo ich bin. Ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das zweite wichtige Thema in diesem Abschnitt: Wir sind Menschen des Lichts. Folgt daraus. Kinder des Tages, übersetzt Luther, finde ich sehr schön, diesen Ausdruck. Unser Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt, schreibt Paulus den Thessalonichern. Wir gehören nicht zur Nacht und haben nichts mit der Finsternis zu tun. Im Kolosserbrief beschreibt er das so: Wir sind versetzt in das Reich des Sohnes, versetzt aus der Finsternis in das Reich des Sohnes. Wir sind, schreibt er, ist eine Tatsache, keine fromme Vermutung. Ja, ich glaube, wir sind jetzt wohl doch eher zum Licht gehörig und doch nicht so mehr in der Finsternis. Nein, Menschen des Lichts, Kinder dieses Tages. Wobei das griechische Wort, was hier für Licht steht, Phos, meint die Quelle selbst. Also sowas in sich Glühendes, ein Lichtträger. Nicht irgendwas Widerspiegelndes oder irgendwas Reflektierendes, sondern richtig etwas in sich Strahlendes, Glühendes. Man kann die Dinge in diesem Licht sehen, wie sie wirklich sind. Und es mag den einen oder anderen ganz unglaublich trösten und den einen oder anderen erschrecken. Dieses Wort, was da für Licht steht, und diese Aussage, wir sind Menschen des Lichts und Kinder des Tages, meint umfassend die himmlische Welt und den Herrschaftsbereich Gottes. Das nicht mehr und nicht weniger ist dieser Tatsache geschuldet, dass wir einen Herrn und Erlöser haben, der genau das für uns will und nicht erst in der Vollendung in aller Zukunft, sondern schon jetzt hier wir diese Kinder des Lichtes sind, im Herrschaftsbereich Gottes. Kinder des Lichts heißt in diesem Ausdruck, deswegen finde ich den so schön in der alten Luthersprache, dass wir ja von Neuem geboren, wie wir wissen, der innere Mensch von Neuem geboren, in dieses Licht hineingeboren worden sind. Das Licht ist sozusagen, dadurch, dass wir durch den Geist Gottes von Neuem geboren sind, in uns. Das Kind stammt eben vom Licht ab. Mit dem Tag ist in diesem Text der Tag des Herrn gemeint, an dem Jesus seine Gemeinde zu sich holen wird. Es sind andere Formulierungen in der Bibel von dem Tag des Herrn. Das ist dann am Ende das Gericht am jüngsten Tag, da wird auch viel vom Tag des Herrn gesprochen. In diesem Text ist der Tag des Herrn dieser Tag, an dem der Herr kommt und seine Gemeinde zu sich holt. Was heißt denn das jetzt, von jenem kommenden Tag bestimmt? Das heißt zumindest mal in Erwartung, wenn ich das jetzt so richtig verinnerliche, ja stimmt, Jesus kommt wieder. Ich möchte mich heute Morgen neu entscheiden, ich möchte mein Leben von diesem kommenden Tag bestimmen lassen. Dann lebe ich in Erwartung. Kannst du natürlich gleich sagen, naja, so 2000 Jahre hat es ja schon gedauert, ob ich da jetzt so eine Spannung in mir haben muss. Wer weiß denn, ob Jesus nicht in einem halben Jahr wiederkommt? Das weiß niemand. Oder vielleicht übermorgen? Fängst du gleich an, ja, das ist ja ziemlich unwahrscheinlich, weil es muss ja noch die ganzen Völker, die noch nichts von ihm gehört haben, so. Keine Ausrede, keine Ausrede. Das weiß niemand. Von jenem kommenden Tag bestimmt in Erwartung, geprägt. Schwierigkeiten auf sich nehmend heißt es auch. Weil wir ja zum Herrn gehören, ist uns an keiner Stelle versprochen worden, dass unser Leben besonders leicht wäre. Ganz im Gegenteil. Jeder nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Warum sollten wir es leichter haben als er? Aus der Perspektive lebend, Altes, Belastendes kann ich hinter mir lassen. Wir sind immer so mit unseren Lasten beschäftigt. Oder geht es nur mir so? Ich könnte mich stundenlang von morgens bis abends eigentlich um meine Lasten drehen. Und genauso wie der Gustav das vorhin gesagt hat. Gustav, wo steckst du denn? Ah, hier vorne. Entschuldigung. Du bist so überblendet durch das Licht da draußen. Ja, genauso wie er es gesagt hat, diese Zeit sich nehmen, sich dem Licht auch wieder aussetzen, diesem Christus, diesem lebendigen Christus, diesem mächtigen Christus aussetzen, damit wir eben nicht immer uns um unsere Lasten drehen. Eines ist sicher, der Tag des Herrn, jedenfalls in dieser Ausdrucksweise, und seiner Gemeinde wird der ultimative Schritt zur Vollendung unseres Lebens, noch nicht der geschaffenen Welt, aber zur Vollendung des Lebens der Gläubigen sein. Das ist ein gigantischer und wichtiger Schritt im göttlichen Heilsplan. Wir können das mit unseren Sinnen überhaupt nicht fassen, was das eigentlich bedeutet, bei Jesus zu sein. Also die Autoren der Bibel sind sich relativ einig darüber, dass es einen Zeitpunkt geben wird, in dem der Herr aus den Wolken zu uns kommt und wir in Richtung der Wolken, wir heißt diejenigen, die an ihn glauben, ihm entgegengerückt werden, damit wir für alle Zeit bei ihm sind. Das können wir mit unseren Sinnen gar nicht fassen. Das kann sich niemand vorstellen, das kann niemand in seinem Verstand konstruieren. Das wird was sein, was wir auch nicht andeutungsweise in unserem bisherigen Leben erlebt haben. Kinder des Lichts heißt aber auch, jetzt anders als der Schwerpunkt des Trostes in dem Thessalonicher Brief, möchte ich mal einen kurzen Schwenk nehmen, nicht nur auf den Trost eingehen, sondern es ist die Herausforderung, eine ganz wichtige Herausforderung, tatsächlich ein geheiligtes Leben zu führen. Und das ist umso schwieriger, je länger das Ganze dauert. Da kippt man schon mal über den Schreibtisch und denkt, na, ist er bis jetzt nicht gekommen, dann auch jetzt nicht in der nächsten halben Stunde. Und das ist eine ganz zentrale Aussage, auch in diesem Abschnitt, neben dem Trost. Seid ganz beruhigt, wenn ihr hier auch Verfolgung oder was auch immer, Bedrängnis leidet. Jesus kommt wieder. Und dann wird alles gut sein, weil wir dann bei ihm sind. Aber der andere wichtige, mindestens genauso wichtige Aspekt ist der Aspekt der Heiligung. Denn wir wissen, Gemeinde Jesu ist das neutestamentliche Volk Gottes. Das ist das Volk des Eigentums, hatten wir es heute Morgen auch schon von. Das Volk des Eigentums. Es ist ein Volk, was am Ende ganz und gar zu Christus passen soll. Und was ja auch jetzt schon hier sein Repräsentant ist. Weil dieser Christus eben nicht nur Mensch war, sondern auch heilig, vor allem heilig ist, muss es irgendwie gelingen, dieses Volk auch zu heiligen. Und das liegt an jedem Einzelnen von uns, inwieweit wir uns diesem Anspruch unter dieser Perspektive, er kommt wieder, aussetzen. Deswegen wollen wir, schreibt Paulus an die Thessalonicher, deswegen wollen wir bereit und nüchtern sein, immer die Perspektive, er kommt wieder und ich will es nicht verpassen. Wir wollen bereit und nüchtern sein, uns ausrüsten mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Er führt das so ein bisschen aus, das scheint in das Umfeld der Thessalonicher besonders gut zu passen. Er führt das aus mit der Trunkenheit, die man bei Nacht hat, die Schläfrigkeit, die haben wir auch immer noch bei Nacht, die Trunkenheit hoffentlich nicht. Das waren Dinge aus dem alltäglichen Leben, die jeder sofort verstand. Der Text zeigt eindeutig Trunkenheit, Schläfrigkeit, auch tatsächlich so eine lethargische Schläfrigkeit, gehören zur Nacht. Wachsamkeit und Nüchternheit, ganz buchstäblich, diese Nüchternheit, unvernebelt sein, gehören zum Tag. Und deswegen ist es ganz logisch, dass diese Merkmale von Wachsamkeit und Nüchternheit eben auch zu diesem Tag des Herrn gehören. Er schreibt in Vers 7, wer schläft, der schläft in der Nacht und wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher entsprechend unserer heiligen Berufung leben? Das ist jetzt eine Frage an uns. Wollen wir das? Uns dem Licht und der Perspektive, nämlich diesem Tag, aussetzen? Offensichtlich kann man sich ja nicht nur betrinken, sondern auch sonst irgendwie vernebeln lassen. Also das will ich jetzt mal gar nicht so auf den Alkohol beziehen, sondern irgendwelche Dinge, die uns, check das mal ganz kurz für dich, was sind Dinge, die dich völlig vernebeln, wo du einfach nicht mehr wachsam sein kannst für geistliche Dinge. Ich zähle das jetzt nicht auf. Jeder weiß das für sich. Man kann sich offensichtlich vernebeln lassen und der Dunkelheit und der Schläfrigkeit aussetzen. Auch wenn man durch den Geist Gottes von Neuem geboren ist und dieses Licht eigentlich als Substanz in uns ist. Das kann man. Das ist nicht automatisch so, dann ist ja alles super und dann kann es mir ja gar nicht mehr schlecht gehen und da ist ja auch Gott und der ist ja so lieb und wenn ich was verzapft habe, dann ist er ja auch sofort da und vergibt mir alles. Darum geht es nicht. Das wäre eine missbrauchte Liebe, wenn wir so denken würden. Wir wollen wach und nüchtern sein. Wir wollen wach und nüchtern sein, weil unser Widersacher, der Teufel, wie ein brüllender Löwe umhergeht und sucht, wen er verschlingt. Und das ist so einfach zu verstehen, wenn wir uns neu klar machen, dass wir als Gemeinde mit allen anderen Gemeinden, der Repräsentant Jesu Christi auf dieser Welt sind, dann ist das der erste Ansatz des Teufels, uns hier klein zu kriegen. Und wenn er das mit Gewalt nicht schafft, das ist eigentlich ziemlich plump, dann schafft er das, indem er unsere Gedanken ablenkt, uns zerspaltet hier in alle möglichen Streitereien, uns bindet mit irgendwelchen Lasten, mit Entmutigungen, aber vor allem auch mit mangelnder Wachsamkeit und Benebelung, sage ich mal. Wir brauchen diese Wachsamkeit, die diese Perspektive von dem kommenden Tag mitbringt. Ich möchte dich einmal ganz kurz fragen, dass du das mal dir neu vornimmst ab heute Morgen. Bist du bereit, ab heute spätestens diese Perspektive ganz neu in dein Herz zu pflanzen? Vielleicht schreibst du dir ein Schild auf deinen Schreibtisch, an deinen Kühlschrank, je nachdem, wo du öfter bist. Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Mein Herr kommt wieder. So kannst du es auch formulieren. Damit richtig dein Herzensboden beackert wird und du jeden Tag aus dieser Perspektive leben kannst. Das ist lebenserhaltend, nicht nur für uns, sondern auch lebenserhaltend für die Menschen, die ja über uns noch Christus kennenlernen sollen. Aber es ist auch lebenserhaltend für dich, damit du nämlich den kommenden Tag nicht verpasst. Das kann offensichtlich passieren. In diesem Gleichnis von den 10 Jungfrauen, das ihr mit Sicherheit alle kennt, waren 5 schläfrig. Nein, alle waren schläfrig. Alle waren schläfrig. 5 haben nicht damit gerechnet, dass es so lange dauert. So Gleichnisse haben ja immer eine Kernbotschaft. Ja, dieses Gleichnis von den 10 Jungfrauen, was so extrem strapaziert wird und jedes Detail interpretiert wird, was es denn vielleicht bedeuten mag, hat vor allem die Aussage, Leute, stellt euch darauf ein, es kann dauern, bis Jesus kommt. Es kann dauern und sorgt vor, dass ihr nicht einschlaft und dass ihr nicht vorbereitet seid. Wir brauchen diese unvernebelte Wachsamkeit auch aus noch einem zweiten Grund, um nämlich unseren Auftrag bis dahin leben zu können. Das ist nicht so einfach, diese Perspektive so zu halten, nach 2000 Jahren. Da sind wir mehr herausgefordert als die Leute in Saloniki, ganz bestimmt. Aber wir dürfen wachsam sein, um unsere Berufung, unsere persönlichen Berufungen zu erkennen, aber auch die Gemeindeberufung zu erkennen und zu erfassen und in den vorbereiteten Werken zu gehen, die Gott für uns vorbereitet hat. Wer will denn das nicht? Wer sehnt sich danach, in seiner Berufung und in der Berufung dieser Gemeinde in diesen vorbereiteten Werken zu gehen? Wer sehnt sich danach außer mir? Dann gib mal ein Zeichen. Das ist auch so eine Form von innerer Wachsamkeit. So, ich will dahin mit dieser Perspektive. Ja, er kommt wieder. Bis dahin hat er aber mit mir hier noch einiges vor. Gott sei Dank. Und wir brauchen zum Dritten diese innere Wachsamkeit, um jede Minute des Tages bereit zu sein, Christus ähnlicher zu werden. Das ist nämlich inbegriffen im göttlichen Heilsplan. Wenn wir verstanden haben, dass wir ein Volk des Eigentums sind, dann steht auch in derselben Aussage, dass er sich ein Volk zum Eigentum reinigt. Und das ist ein Aspekt, den wir nie aus den Augen verlieren dürfen. Es ist eine Sache, dass Menschen, die gläubig werden, an Christus versetzt sind, sozusagen in einem Stand versetzt sind, in eine Heiligkeit, ausgesondert für Gott. Es ist eine andere Sache, dass diese Menschen tatsächlich ihr irdisches Leben lang hier an ihrem Charakter geschliffen werden müssen, um Christus ähnlicher zu werden. Das ist im Plan. Denn wie sollte denn sonst Christus erkannt werden an uns, wenn wir genau dieselben Dinge so mit uns rumtragen würden in unserem Charakter wie die Menschen um uns herum? Die Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird, steht im Hebräerbrief 12, Vers 14. Das ist eine ganz schön krasse Aussage. Und je nachdem, was es jetzt mit dir macht, ob du erschrickst oder ob du sagst, ja, das ist gut, dem stelle ich mich, möchte ich heute und morgen ermutigen, dass wir uns alle miteinander diesem Heiligungsprozess ganz neu stellen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man einige Jahre mit dem Herrn so unterwegs ist und diese Dinge, über die wir hier so reden, so vertraut sind und so geläufig, sage ich mal, sind, ja, dann merken wir oft gar nicht, wie wir so an der Grenze der Sünde, so wie nah, wie weit kann ich denn noch gehen, wenn wir so an so einem Abgrund so lang balancieren. Na, mal gucken, wie weit kann ich denn noch? Kommt euch das irgendwie bekannt vor oder kommt das nur mir bekannt vor? Wie bei Kindern, ja, die so ihre Grenzen austesten. Na, wann sagen sie denn was? Wie weit kann ich denn hier noch an den Rand? Und ich glaube, dass das Herz unseres Herrn ganz furchtbar schwer macht. Wir sollten uns an der Stelle nicht fürchten, wenn wir die Grenze überschreiten vor der Strafe Gottes. Wir sollten uns fürchten vor der Sünde, in die wir reinpatschen, richtig, wie in so einen ekligen Schlamm, der an uns klebt und einfach eine Weile braucht, bis wir da rauskommen, vielleicht sogar in der Konsequenz. Es gibt Konsequenzen von Sünden, die wir tatsächlich ein Leben lang tragen. Nicht die Sünde. Wenn sie bekannt ist, ist Gott treu und gerecht und vergibt uns alle unsere Ungerechtigkeit. Aber es kann sein, dass die Konsequenz einer Sünde ein Leben lang an uns bleibt. Und diese Herzenshaltung, dass ich doch einen Riesenbogen um das mache, was meinem Herrn nicht gefällt, das ist das, wo Gott mit uns hin möchte. Und das ist das, wo er hin möchte, auch mit dieser Perspektive, dass wir Hoffnung haben dürfen auf diesen kommenden Tag, wo er wirklich mit Glanz und Gloria für die seine Gemeinde nämlich kommt, um uns zu sich zu holen. Wir dürfen uns ausrüsten, das sagt diese Bibelstelle auch, mit Glaube, mit Liebe, mit Hoffnung. Das ist dieses Gottvertrauen, von dem Martina letzten Sonntag sprach. Dieser Brustpanzer des Glaubens, der Schild des Glaubens ist es, der Schild des Glaubens, an dem die feurigen Pfeile des Bösen abprallen. Glaube, Liebe, Hoffnung, dieses Gottvertrauen, was wir nähren dürfen in unseren Herzen, um einen Riesenbogen, um die Sünde zu machen, um einen Riesenbogen zu machen, um das, was unheilig ist, was einfach unheilig ist. Und nicht, weil Gott irgendwie mal schlecht gelaunt ist, das Unheilige nicht an sich ranlässt, sondern es ist unmöglich, dass etwas Unheiliges in der Nähe des heiligen Gottes ist. Und wir dürfen dazugehören. Das ist der absolute Hammer. Er nimmt in Kauf, dass wir diesen Prozess gehen, dass wir ihm immer ähnlicher werden, immer ähnlicher, dass wir geschliffen werden, dass wir, um im Bild von dem Weinstock zu bleiben, die Reben, die keine Frucht bringen, die werden beschnitten. Die Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Aus der Perspektive, dieser Herr, der wartet schon darauf, dass er uns alle zu sich holen kann. Er sagt selber, er baut Wohnungen für uns. Und er lässt sich schicken eines Tages vom Vater, um seine Gemeinde zu sich zu holen. Wach und nüchtern sein. Wenn wir auch gleich das Abendmahl zusammennehmen, denk doch noch mal ganz genau daran, wenn du das tust. Das ist eine Erinnerung an diesen Bund, den wir mit unserem Herrn haben. Den hat er gestiftet, nicht wir. Nicht wir haben beschlossen, das ist doch super, wenn wir uns jetzt hier mal zusammentun und wir haben einen gemeinsamen Herrn. Nein, er hat den gestiftet, mit seinem Leben bezahlt. Wie Blutsbrüderschaft ist das, die wir da gleich, an die wir uns erinnern. Und er nimmt uns in seine Heiligkeit mit rein, auch in diesem Abendmahl. Er möchte, dass wir auch beim Abendmahl einander beachten, nicht ich und mein Herr stehen da, sondern wir als Gemeinde. Wir als Gemeinde stehen mit unserem Herrn und erinnern uns an seinen Tod, daran, dass er sein Blut vergossen hat und sein Leben gegeben hat für viele. Und wir erinnern uns auch daran, jetzt ganz besonders nachher, dass er wiederkommt und dass diese Perspektive in uns eine geistliche Wachsamkeit, eine innere Wachsamkeit hervorrufen darf und wir damit nicht nur eine Heiligung, eine Reinigung verbinden, sondern auch eine Hoffnung und eine Ausstrahlung verbinden dürfen. Prüf das ganz kurz für dich, bevor wir jetzt zum Abendmahl gehen gleich. Lebst du als Kind dieses Tages? Darf der Glanz von diesem herrlichen kommenden Tag dein Leben bestimmen? Was ist noch im Nebel? Mach dich auf und werde Licht. Amen.